ARD.
We have bad judges. We have very bad judges. And these are judges that shouldn't be allowed.
US-Präsident Donald Trump sagt, dass es sehr schlechte Richter gebe, die nicht zugelassen sein sollten. Der amerikanische Präsident dehnt seine Macht aus. Er ignoriert Gesetze, missachtet Grundrechte, es gibt Massenentlassung und Behördenschließung und er schüchtert auch Richter ein. Versucht Donald Trump, die Gewaltenteilung in den USA auszuhebeln? Darum geht es heute in Folge 3 von unserem Weltspiegel-Podcast-Extra-Folgen. Heute mit Sarah Schmidt und Samuel Jakisch. Beides sind Korrespondenten in Washington. Wie reagieren die Menschen auf den Umbau? Darüber spreche ich mit ihnen. Und wie ordnet Thomas Zimmer, Professor für internationale Geschichte an der Georgetown University in Washington, das Ganze ein? Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Hallo Sarah, hallo Samuel.
Hallo.
Hallo Janina.
Bevor wir gleich jetzt über den Umbau sprechen, am Wochenende sind ja sehr viele Menschen gegen die Politik von Donald Trump auf die Straße gegangen. Ist das jetzt so ein Wendepunkt, nachdem erstmal lange Zeit nichts passiert ist? Was sagt ihr?
Also für mich ist das auf jeden Fall mal ein Zeichen, dass Menschen auf die Straße gegangen sind und jetzt nicht ausschließlich nur die, die betroffen sind. Denn das hatten wir ja schon gesehen, gerade auch hier in Washington, dass zum Beispiel die Regierungsangestellten, Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Straße gegangen sind, die ihre Jobs verloren haben. Ich war am Wochenende bei den Protesten und da wurde zu ganz unterschiedlichen Themen eben demonstriert. Da waren zum Beispiel Frauen, die für Abtreibung demonstriert haben, Leute, die für Rechtsstaatlichkeit demonstriert haben, die gegen Elon Musk demonstriert haben. Da habe ich sehr, sehr viele Schilder gesehen, aber auch gegen Donald Trump. Ein Schild sagte zum Beispiel, elect the clown, get a circus. Also wenn du einen Clown wählst, dann bekommst du den Zirkus. Aber ich finde, man muss es insofern einordnen, als dass das jetzt ja hier in Washington Tausende Menschen waren, die auf die Straße gegangen sind, US-weit Zehntausende, das sind die Schätzungen. Im Vergleich dazu, 2021, nach der ersten Amtseinführung von Donald Trump, da sind mehrere Millionen Menschen nach Schätzungen in den ganzen USA auf die Straße gegangen. Also das waren deutlich mehr Leute damals.
Ich glaube, dass das für die Opposition in diesem Land für sich genommen ein Fortschritt war oder zumindest vielleicht ein therapeutischer Fortschritt. Es gab hier ganz lange sowas wie eine Schockstarre, insbesondere unter der Demokratischen Partei, wo man sich auch sehr uneinig war. Wie geht man jetzt strategisch vor? Soll man irgendwie die Füße stillhalten und sich in Ruhe auf die Kongresswahlen im nächsten Jahr konzentrieren? Soll man in Fundamentalopposition gehen und Radau schlagen? Da war man sich lange uneinig. Jetzt gibt es sowas wie, ich würde sagen, der Anfang vom Ende dieser Schockstarre ist zu sehen. Man trifft sich wieder, man geht wieder raus, man schafft etwas Selbstvergewisserung, dass man überhaupt noch da ist und versucht eben auch Menschen in Positionen zu bringen, von denen ich noch keinen finde, der sich so richtig herausstellt. Aber es gibt so ein paar Kandidaten, die versuchen, diese verschiedenen Bewegungen und Aktionen, die Sarah genannt hat, vom Klimaschutz bis zu den Frauenrechten, bis zum Umweltschutz, die irgendwie ein bisschen nicht hinter sich zu versammeln, aber wenigstens zu koordinieren und zu versuchen, eine gemeinsame Bewegung loszukriegen. Aber das ist wirklich der erste Schritt gewesen, höchstens.
Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass es einfach wahnsinnig viele Themen gibt. Ich glaube, wir haben ja jetzt beide viele aufgelistet. Und ich habe mit einer Frau getroffen, die dort demonstriert hat. Lisa Palin heißt sie.
I don't even think you can pick one big issue. That's the problem. I couldn't make 60 signs.
Die war dort demonstrieren. Sie hatte ein Schild dabei und hat mir aber eigentlich gesagt, sie kann gar nicht ein großes Thema sich rausfischen, weil es so viele gibt, aber sie jetzt nicht die Möglichkeit hat, 60 Schilder zu malen. Und dann habe ich Dan Stern getroffen, einen Mann, und der hatte ein Schild dabei, auf dem er eben geschrieben hat, dass er für die Rechtsstaatlichkeit einsteht. Und der hat mir das gesagt.
I grieve for my country. I feel like we have lost our country.
Im Prinzip hat er gesagt, dass er um sein Land trauert, denn man halte es immer für selbstverständlich, dass es eine Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gibt. Und jetzt sei es für ihn schockierend, dass das eben im Moment nicht mehr so erscheine.
Und in der vergangenen Woche gab es ja auch eine Richterwahl im Bundesstaat Wisconsin. Und da hat sich jetzt eine liberale Richterin durchgesetzt. Und irgendwie gilt diese Richterwahl ja auch als Stimmungstest nach der US-Wahl. Was heißt denn diese Richterwahl? Welche Bedeutung hat die?
Na, es war zumindest die erste bedeutendere Wahl, die wir überhaupt hatten in diesem Land seit den Präsidentschaftswahlen. Und deswegen so etwas wie ja, ein erster Stimmungstest natürlich auch. Eigentlich sind Richter natürlich keine politischen Ämter, sondern sie gehören zur Judikative und sie sind politisch unabhängig und sie sind frei. Ist es trotzdem irgendwie eine politische Wahl, weil die Kandidaten, die da antreten und gewählt werden sollen in diese hohen Richterämter, und hier ging es um die höchste judikativen Ebene im Bundesstaat Wisconsin, der oberste Gerichtshof dieses Bundesstaates, und trotzdem sind diese Kandidaten immer unterstützt von der einen Partei oder von der anderen. Sie stehen für eine liberalere Ausrichtung der Gesetze, für ein progressiveres Weltbild oder für ein konservatives. Und um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, es ist normal, dass es ein erfolgreicher Kandidat schafft, vielleicht so $1 Million für seinen Wahlkampf zusammenzukriegen von diversen Interessengruppen, die dann einer oder der anderen Partei nahestehen. In diesem Fall waren es $100 Millionen, die im Spiel waren bei dieser Wahl in Wisconsin. So sehr sind die hochgerüstet worden von beiden Seiten. Und es ist deswegen zu einer großen Aufmerksamkeit für diese Wahl gekommen im Land, weil Elon Musk persönlich mitgemischt hat, $25 Millionen aus seinem Geld bereitgestellt hat und auch selber dahin gefahren ist und mit einem sehr denkwürdigen Auftritt mit einem Käsehut auf dem Kopf, der für die Region dort steht, versucht hat und diese Wahl wahnsinnig hochstilisiert hat, gesagt hat, es gehe hier um das Schicksal der Menschheit, stehe hier auf dem Spiel. Und auf diese Weise hat er versucht, den konservativen Kandidaten für dieses Richteramt auch aus einem persönlichen Interesse heraus zu pushen, denn er hat selbst, also Tesla, sein Unternehmen, hat ein Gerichtsverfahren laufen, das früher oder später vor diesem obersten Gerichtshof landen könnte. Er hat selber ein Interesse gehabt. Gleichzeitig hat aber auch die Gegenseite, hat auch die Demokratische Partei diese Wahl zu einer politischen gemacht, und zwar zu einer Abstimmung über Elon Musk und sein DOGE, sein Department of Government Efficiency, also seinen Schnitt, den er an die öffentliche Versorgung in diesem Land herangesetzt hat und immer wieder gesagt, ihr müsst hier eine starke Judikative ins Amt wählen, die diesem Wahnsinn, die diesem Radikalabbau der öffentlichen Versorgung, insbesondere Gesundheit, Sozialfürsorge, ein Ende setzt oder eine Grenze aufsetzt. Diese Wahl ist in einem Bundesstaat, der ein Swing State war bei der vergangenen Wahl und eben sich für Donald Trump am Ende mit einem sehr knappen Vorsprung von wenigen Prozentpunkten ausgesprochen hat, jetzt an den liberalen Kandidaten gegangen. Und das ist insofern eine Überraschung, als dass das zumindest, ich hatte vorhin vom therapeutischen Nutzen gesprochen, sowas wie auch wieder ein psychologischer Nutzen für diese Opposition ist, zu sagen, oh, es geht doch noch was. Du kannst auch Wahlkampf machen und Erfolg haben gegen diese so starke Regierung, die politisch so dominant ist.
Ja, und ich glaube, dieses Swing State, das ist eben genau das, was so spannend ist. Denn es gab ja noch andere Wahlen in Florida zum Beispiel. Da ging es um 2 frei gewordene Sitze im Repräsentantenhaus. Die waren vorher von Republikanern besetzt. Die sind jetzt wieder von Republikanern besetzt worden. Aber in Wisconsin war eben das Spannende zu sehen. Das ist ein Staat, wo es zwischen Demokraten und Republikanern immer wahnsinnig knapp ist als Swing State. Und hier hat sich jetzt eben die von den Demokraten unterstützte Richterin durchgesetzt. Und dazu kommt, in dem Bundesstaat stehen wichtige Entscheidungen an, zum Beispiel zur Abtreibung, zum Wahlrecht, auch zur Zuschneidung von Wahlbezirken. Denn je nachdem, wie die Wahlbezirke zugeschnitten sind, kann das dann auch bei den landesweiten Wahlen eben für die ein oder andere Partei von Vorteil sein. Und insofern hat es diese große Bedeutung bekommen, aber eben genau wie Samuel gesagt hat, weil Musk, aber eben auch Trump selbst gesagt haben, Wisconsin zu gewinnen, das sei eine große Sache. Und das hat am Ende jetzt nicht geklappt.
Jetzt hören wir hier aber auch immer von Massenentlassungen, Behördenschließungen, Abschiebungen. Donald Trump ignoriert aber dabei auch Gerichtsurteile, zum Beispiel wie bei den Abschiebungen nach El Salvador. Was ist denn da gerade der aktuelle Stand und wie kommt das denn auch bei den Menschen an, wenn er da Gerichtsurteile zum Beispiel auch ignoriert?
Naja, es gibt diejenigen, die gesagt haben, wenn die Trump-Administration Gerichtsurteile nicht mehr anerkennt und sich nicht mehr daran hält, dann haben wir hier eine Verfassungskrise. Denn wer kann dann den Präsidenten und seine Administration noch stoppen? Da gibt es jetzt eben die ersten Fälle, wo man sagen kann, ja, da haben wir jetzt Hinweise drauf, dass sie eben nicht mehr respektieren werden, was die Gerichte machen oder es eben ganz konkret auch nicht mehr tun. Zum Beispiel im Fall der Abschiebungsflüge nach El Salvador. Der ersten Abschiebungsflüge, da waren ja mehrere Maschinen gestartet. Und dann hatte eben ein Richter verfügt, dass diese Abschiebeflüge gestoppt werden müssen. Und das ist nicht passiert. Da gab es dann eine Auseinandersetzung oder gibt es immer noch eine Auseinandersetzung, ob das jetzt rechtens war oder nicht, dass diese Flüge eben nicht umgekehrt sind. Die Trump-Administration sagt, die Entscheidung des Richters hätte ja nur mündlich vorgelegen. Und außerdem seien die Flugzeuge schon im internationalen Luftraum gewesen. Der Richter sagt, man habe sich eben nicht an sein Urteil gehalten. Und ja, das ist ein Verfahren, was immer noch in der Schwebe ist.
Donald Trump hat genau zu diesem Fall, ist er darauf angesprochen worden von Fox News, seinem Lieblingsfernsehsender. Und der hat ihn gefragt, Herr Präsident, haben Sie sich da etwa über ein Gerichtsurteil einfach so hinweggesetzt? Würden Sie das tun? Und seine Antwort war natürlich klar.
I never did defy a court order.
And you wouldn't in the future?
No, you can't do that. However, we have bad judges. We have very bad judges.
Niemals würde er sich hinwegsetzen über ein Gerichtsurteil, aber die Richter seien halt auch alle sehr, sehr schlecht. Und das ist in zweierlei Hinsicht sehr vielsagend. Erstens, natürlich hat er sich drüber hinweggesetzt. Und ja, das hat auch eine gewisse Unterstützung. Also er gibt damit auch an. Sie haben auf schadenfrohen, beinahe hämischen Tweets und Pressemitteilungen natürlich auch darauf gesetzt, dass es eine gewisse öffentliche, populistische Wirkung hat. Viele Wähler in diesem Land sagen, ja, Gerichte, Parlamente, die reden ja immer nur und jetzt macht mal einer wirklich was, jetzt fliegen diese Flugzeuge. Daraus ist politisches Kapital zu schlagen in der gegenwärtigen Stimmung. Und zweitens sagt er ja, we have very bad judges. Das ist der andere Teil der Strategie. Es wird politisiert und zwar immer wieder auf persönliche Ebene, wenn ein Richter ein Urteil fällt, dass diese Regierung nicht passt, weil es ihr Grenzen setzt oder sagt, könnt ihr machen, aber nicht so oder nicht so schnell oder müsst ihr besser begründen oder müsst ihr diesen Menschen, die ihr da abschiebt, eine richterliche Anhörung zugestehen. Das ist ein Grundrecht. Ihr könnt nicht einfach wahllos Leute von der Straße kehren. Dann heißt es immer wieder, oh ja, das war jetzt ein politisches Urteil. Der Richter ist ein Feind dieser Regierung oder sogar Terrorist. Das ist alles Rhetorik, die wir immer wieder hören. Und natürlich setzt er sich dabei drüber hinweg, über dieses Urteil und über viele andere. Es gab gerade, was die Einschnitte der öffentlichen Workforce, also bei der öffentlichen Belegschaft, bei den Beamten, bei den Bundesbediensteten angeht, gab es massenweise hunderte Urteile arbeitsrechtliche, dass diese Leute wieder einzustellen seien und nicht so schnell einfach entlassen werden können, ohne Begründung, ohne Vorbereitung, ohne Fristen. Aber die Leute werden trotzdem nicht wieder an ihren Arbeitsplatz gelassen. Sie bekommen einfach ihre Arbeitsausweise, ihre Badges nicht zurück und sitzen zu Hause und werden vielleicht sogar bezahlt. Aber es wird einfach missachtet. Auch es gibt auch haufenweise Gerichtsurteile, dass gestoppte Entwicklungshilfen im Rahmen von USAID, also staatliche Entwicklungshilfen, nicht einfach so gestoppt werden dürfen, sondern dass sie weiterfließen müssen. Auch das wird einfach nicht gemacht mit der bloßen Begründung, die Regierung braucht das Geld für andere Projekte.
Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, Samuel. Das ist ja so die zweite Dimension. Einfach erstmal Fakten schaffen, denn die Gerichte brauchen ja eine Zeit lang, um zu urteilen. Und wenn man in der Zeit eben Fakten schafft, dann ist es im Zweifel sehr schwierig, das Rad wieder zurückzudrehen, egal wie Gerichte entscheiden. Also wenn ich jetzt an USAID zum Beispiel denke, wenn man da so eine Institution schließt, die Menschen entlässt, Gelder stoppt, dann macht das ja was mit den Projekten, die eigentlich angewiesen sind zum Beispiel auf diese Gelder. Und wie auch immer dann Gerichtsprozesse ausgehen, ist es eben sehr, sehr schwierig, solche Entscheidungen dann rückgängig zu machen.
Eben, oder wenn die Menschen schon abgeschoben sind, sie dann natürlich ja auch wieder zurückzuholen. Er geht ja auch gegen Medien vor, die kritisch gegenüber ihm berichten, gegen die Wissenschaft. Auch Richter werden eingeschüchtert. Was macht er da genau? Was ist die Strategie?
Naja, er hat zwei ganz wesentliche Strategien. Das eine ist, er hat Schlüsselpositionen diesmal in seiner zweiten Amtszeit sehr strategisch besetzt im exekutiven Apparat, insbesondere im Justizministerium, die ja die Bundesanwälte, also die Staatsanwälte beschäftigen, und die Justizministerin Pam Bondi ist von ihm berufen und ist eine quasi die oberste Generalstaatsanwältin gleichzeitig. Und dieses Justizministerium ist ebenfalls hart durchpolitisiert. Also es gibt Dienstanweisungen an alle Mitarbeiter in dieser Regierung, in diesem Ministerium, gegen die Feinde der Regierung Trump gnadenlos vorzugehen, Anklagen zu erheben. Und wenn die oberste Staatsanwältin in diesem Land Menschen droht, die vor einem Tesla-Autohaus demonstrieren, sie als Terroristen anzuklagen, dann macht das was mit den Leuten. Und auch die Judikative ist personell ganz anders als in der ersten Amtszeit. Und da lebt er auch ein bisschen von der Ernte seiner ersten Amtszeit, personell inzwischen aufgestellt. Er hat 250 Bundesrichter ernannt in seiner ersten Amtszeit, alle auf Lebenszeit. Das sind alles Menschen, die mit einer sehr konservativen Agenda diesem Mann jetzt, ich sag mal grob, zu Dank verpflichtet sind und das juristische System in diesem Land noch auf lange, lange Zeit prägen werden.
Danke euch beiden aus Washington und für eure Eindrücke und dass ihr eben vor Ort seid und immer alles für uns gut einordnen könnt. Danke.
Herzlich gern.
Sehr gerne. Tschüss.
Und einer, der sich in den USA richtig gut auskennt und erlebt, ist Thomas Zimmer, Professor für internationale Geschichte an der Georgetown University in Washington. Und er beobachtet ganz genau, was in den USA los ist. Hallo, Herr Zimmer.
Hallo.
Wir haben ja schon in unserer ersten Folge von unseren Weltspiegel-Podcast-Extra-Folgen gesprochen. Was bedeutet denn der Umbau von Justiz und Bürokratie für die USA?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass es geht ja nicht um einen Umbau der Bürokratie, es geht um unliebsame Teile des Staatsapparates, ganze Behörden, Ministerien, wie jetzt etwa das Bildungsministerium, zu eliminieren und die Beamtenschaft nach ideologischen Kriterien zu säubern, also unabhängige Beamte durch trumpistische Loyalisten zu ersetzen. Bei der Justiz liegt der Fall ein bisschen anders, denn darauf hat die Trump-Regierung ja nicht so einen unmittelbaren Zugriff wie auf den Staatsapparat. Und deshalb liegen ja Trump-Regierung und Justiz auch eigentlich seit dem 20. Januar im offenen Konflikt miteinander. Aber das Ziel in beiden Fällen ist eigentlich, jede Form von Machtkontrolle, jede Form von autonomer Machtausübung außerhalb der Trump-Regierung auszuschalten. Und das war ein der Ziele in beiden Fällen.
Es gibt ja auch Gerichtsurteile, die Trump stoppen sollen. Er schüchtert Richter ein. Sind das nicht schon autoritäre Tendenzen?
Also ja, klar. Also an der Intention von Trump und Trumpisten um ihn herum darf jedenfalls kein Zweifel bestehen. Also da ist jetzt der Anführer einer autoritären Bewegung an die Macht gekommen und diese Bewegung versucht einen Systemwechsel, also die versucht, aus dem demokratischen System ein zunehmend autoritäres zu machen. Das Ziel sollte man vielleicht in so eine Art plebiszitäre Autokratie, also ein autoritäres System, das sich aber immer wieder auf den vermeintlichen Volkswillen bezieht. Davon sprechen die immer, ne? Wir setzen ja nur den Volkswillen um Macht bei sich zu zentralisieren und Machtkontrolle durch unabhängige Beamte, den Kongress, durch eine autonome Zivilgesellschaft zunehmend auszuschalten. Das ist jedenfalls das Ziel. Daran darf kein Zweifel mehr bestehen.
Aber heißt das, wenn man das nochmal konkreter fassen würde, Wahlen würden dann trotzdem noch durchgeführt werden, so verstehe ich das.
Das ist sozusagen ja jetzt auffällig an den autoritären Systemen, die sich so im 21. Jahrhundert herausgebildet haben. Die sehen ja nicht mehr so aus wie jetzt, sagen wir mal, vor 100 Jahren, wie in der europäischen Zwischenkriegszeit. Da werden Wahlen in der Regel nicht abgeschafft, sondern sie werden durchgeführt, aber man verändert die Spielregeln so sehr, dass es eben keine freien und fairen Wahlen mehr sind. Ne? Dass eigentlich bei den Wahlen mehr oder weniger nur eine Seite gewinnen kann. Wir können da aus deutscher Perspektive eigentlich vor allem nach Ungarn gucken. Das ist eigentlich der paradigmatische Fall. Politikwissenschaftler nennen sowas einen kompetitiven Autoritarismus, also so ein autoritäres System, das durchaus noch demokratische Elemente hat oder an bestimmten Stellen noch demokratisch aussieht. Da gibt es ja noch Parteien, da gibt es ja noch Wahlen, da gibt es ja auch noch eine Presse, aber es ist alles eben nicht mehr so richtig frei und fair und in diese Richtung entwickeln sich die USA ganz eindeutig.
Bevor wir gleich weitersprechen, erkläre ich euch noch die Checks and Balances. Das ist ein System, das besagt, überall, wo Macht ausgeübt wird, muss es auch die Möglichkeit geben, eine Gegenmacht zu bilden und auszuüben. Die Gewaltenteilung in den USA bezieht sich auf die Legislative, das ist der Kongress, die Exekutive, das ist der Präsident, und die Judikative, das ist der Supreme Court. Das sind die drei Verfassungsorgane. Und keiner dieser Institutionen kann alleine etwas entscheiden. Das Prinzip der Checks and Balances zielt damit auf den Ausgleich unterschiedlicher Interessen ab, unterstützt also die Tendenz zum Gleichgewicht und zur gesellschaftlichen Stabilität. Und jetzt wird ja auch immer gesagt, die USA ist die älteste Demokratie der Welt. Es gibt dieses Checks and Balances System, was ja eigentlich auch besagen soll, dass es eine Gegenmacht gibt. Aber ist jetzt Donald Trump nicht so ein totaler Stresstest für die Checks and Balances?
Ich würde sogar sagen, dass dieser Begriff, der unterschätzt eigentlich sogar, wie weit die USA sich da jetzt auf dem Pfad Richtung autoritäres System schon bewegt haben. Also Checks and Balances, wenn man das ernst nimmt, dann wäre es ja zunächst vor allem am Kongress und der Volksvertretung dieser ungeheuren Machtanmaßung des Präsidenten zu begegnen. Aber das passiert eben überhaupt nicht, weil die Republikaner im Kongress in beiden Häusern die Mehrheit haben und in der Republik republikanischen Partei, die trumpistische Bewegung, eindeutig eben das Sagen hat. Und insofern ist ja das in der Verfassung vorgesehene System von Gewaltenkontrolle schon ausgehebelt. Ja, also eine der drei zentralen Gewalten, die sich gegenseitig kontrollieren sollen, hat sich selber schon ausgeschaltet oder ist durch die Trumpisten ausgeschaltet worden. Effektive Kontrolle kommt bislang nur noch von den Gerichten. Also das ist ja schon gar kein System mehr von Checks and Balances, wie es jedenfalls in der Verfassung vorgesehen ist.
Und inwieweit hilft das auch den Republikanern, dass sie die Mehrheit in beiden Kongresskammern haben? Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen.
Ja, das ist eine zentrale Voraussetzung für diesen autoritären Umbau von Staat und Gesellschaft, den die vorhaben. Sonst könnte und würde sich der Kongress dem ja entgegenstellen oder es jedenfalls versuchen. Die Republikaner halten also Trump sozusagen den Rücken frei im Kongress. Wobei auffällig ist, dass Trump ansonsten überhaupt keine Anstalten macht, den Kongress auch aktiv einzusetzen. Also die Trumpisten versuchen ja gar nicht, irgendwelche Gesetze durchzubringen im Kongress. Die republikanische Mehrheit in beiden Häusern, die ist eng, die ist knapp. Im Senat hätte die demokratische Minderheit teilweise auch die Möglichkeit, Gesetze zu blockieren. Also es ist keine so richtig gefestigte Position im Kongress. Und insofern umgehen die Trumpisten den Kongress auch einfach vollkommen. Also sie benutzen ihn, um Widerstände auszuhebeln, aber sie benutzen ihn nicht aktiv, um Gesetze umzugestalten.
Die Demokratie in den USA hat ja aber auch schon einige Krisen erlebt. Was ist denn jetzt anders?
Ich glaube, wir müssen uns die Geschichte der Demokratie in den USA ein bisschen anders vorstellen. Nicht so, dass man sagt, na, es gibt doch jetzt 250 Jahre stabile Demokratie, älteste Demokratie der Welt, so sehen sich die USA gerne selber, sondern das war ja bis zu den Bürgerrechtsgesetzen der 1960er Jahre eine rein weiße Demokratie. Alle, die nicht weiß waren, waren davon ja ausgeschlossen. Und insofern gibt es eigentlich so eine moderne, multiethnische, multirassische, plurale Demokratie eben erst seit 1965. Und seitdem ist das auch die zentrale Konfliktlinie in der amerikanischen Politik und Gesellschaft. Soll Amerika das überhaupt sein, so eine moderne Demokratie? Darüber hat nie Konsens bestanden. Und da gibt es jetzt wirklich eine neue Situation in diesen letzten 60 Jahren, die da entstanden ist, nämlich, dass all diejenigen, die diese moderne Demokratie vehement ablehnen, die Macht in einer der beiden großen Parteien übernommen haben. Diese antidemokratischen Kräfte, die hat es natürlich immer gegeben, aber die waren lange über beide Parteien verteilt und die konnten daher auch in beiden großen Parteien überstimmt werden von prodemokratischen Kräften. Und die haben sich jetzt über die letzten Jahrzehnte hinweg allesamt versammelt in der Republikanischen Partei und dort haben sie eindeutig die Macht und die Mehrheit übernommen und haben sich hinter Donald Trump vereint. Und das ist jetzt historisch gesprochen schon wirklich eine neue Situation.
Donald Trump ignoriert ja auch schon Gerichtsurteile. Wer könnte ihn denn noch stoppen? Das der Supreme Court, also das oberste Verfassungsgericht, oder wer könnte ihn aufhalten?
Also theoretisch, klar, ist das denkbar, dass der Supreme Court einschreitet. Ich glaube auch in der Tat nicht, dass der Supreme Court einfach alles, was da von Trump kommt, sofort abwinken wird. Aber am obersten Gerichtshof hat die amerikanische Rechte eine 6-3 hartrechte Mehrheit. Und ich glaube, da müssen wir uns alle klar machen, mindestens seit diesem beispiellos radikalen Urteil vom vergangenen Sommer, dass Donald Trump ohne jede erkennbare Verfassungsgrundlage praktisch Immunität gegenüber strafrechtlicher Verfolgung gewährt hat. Seitdem müsste wirklich allen klar sein, dass dieser Supreme Court kaum als verlässlicher Verbündeter im Kampf gegen den Autoritarismus gelten kann.
Und was passiert denn, wenn eben das Justizsystem ausgehebelt wird? Und Sie sagen ja schon, es gibt ja schon Tendenzen dazu.
Ja, ich meine, also bislang kommt der einzig konzentrierte und effektive Widerstand aus der Justiz, während die Republikaner den Kongress lahmlegen und auch die wichtigsten zivilgesellschaftlichen Institutionen sich bislang nicht so richtig haben dazu durchringen können, sich diesen autoritären Anmaßungen entgegenzusetzen. Insofern ist die amerikanische Demokratie im Moment ganz dringend auf die Bundesgerichte als Bollwerk angewiesen. Das alleine wird auf Dauer nicht reichen. Das ist also keine hinreichende Bedingung für den Erhalt der Demokratie, wenn man so will. Aber es ist zweifellos eine notwendige. Und wenn dieser Widerstand aus den Gerichten alarmen sollte oder sich die Trumpisten, was sich jetzt eben immer deutlicher, aggressiver, in immer mehr Fällen abzeichnet, einfach über die Gerichtsurteile hinwegsetzen sollten, dann ist gar nicht mehr klar, wer den völligen demokratischen Zusammenbruch eigentlich noch verhindern soll.
Es gibt ja jetzt schon einige Gerichtsurteile, die ja auch Dekrete zum Beispiel auch gestoppt haben. Wie bewerten Sie das? Ist das eine positive Tendenz auch?
Ja, also klar, der einzig effektive Widerstand kommt aus den Bundesgerichten und die stellen sich auch an allen Ecken und Enden dieser autokratischen Machtanmaßung entgegen und zweifellos verlangsamen diese Gerichtsurteile den Umbau der politischen Ordnung und der Gesellschaft. Es ist nur wichtig, sich klarzumachen, dass das nicht reichen wird, ne? Aus mindestens drei Gründen. Also erstens ist es so, man darf sich das nicht so vorstellen, dass, naja, solange noch irgendwo ein Bundesrichter gegen Trump entscheidet, ist alles nicht so schlimm. Da werden ja permanent Normen unterwandert, Institutionen geschliffen. Also auch, obwohl sozusagen noch Gerichte sich dem entgegensetzen, aber sie können sich ja nicht allem entgegensetzen, nicht an allen Ecken und Enden. Da wird Schaden angerichtet. Ganz konkret, das wäre auch mein zweiter Punkt. Die Gerichte können ja nur reagieren auf das, was da passiert. Also das geschieht ja immer mit Zeitverzögerung, dass ein Gerichtsbeschluss kommt und in dieser Zwischenzeit wird Schaden angerichtet, da werden Fakten geschaffen. Also zum Beispiel, wenn Menschen unrechtmäßig in Strafarbeitslager in El Salvador verschafft werden, die sind dann erstmal da. Ne? Die sind ja dann erstmal deportiert worden.
In unserer ersten Folge, als wir ja auch schon gesprochen haben, haben Sie gesagt, die Opposition, die Demokraten sind gar nicht da. Sind die inzwischen aufgetaucht? Was sagen Sie? Also mir kommt es nicht so vor, aber da brauchen wir Ihre Einschätzung.
Die Demokratische Partei ist weiter gespalten, würde ich sagen. Sie ist gespalten jetzt nicht entlang ihres eher linken oder eher moderaten Flügels, sondern sie ist gespalten entlang der Frage, müssen wir jetzt mit aller Macht dagegenhalten? Müssen wir uns diesem autoritären Angriff jetzt und sofort mit aller Macht entgegensetzen? Oder müssen wir weiter abwarten? Müssen wir weiter auf die nächsten Zwischenwahlen 2026 schielen und über Wahlkampfstrategie nachdenken? Und dass die Partei weiter gespalten, kann sich weiter nicht zu einer eindeutigen Position durchringen. Aber es ist schon so, dass jetzt doch auch klar einzelne Figuren, einzelne Politikerinnen und Politiker hervortreten, die sich entschieden haben, jetzt nicht auf sozusagen den Parteikonsens zu warten, sondern dagegen zu halten. Letzte Woche zum Beispiel hat ein demokratischer Senator Cory Booker im Senat den Senat blockiert für über 25 Stunden, indem er sozusagen so eine Dauerrede gehalten hat, die längste Sperrrede sozusagen, die in der Geschichte des Senats jemals gehalten worden ist. Das war so ein symbolischer Fingerzeig. Ne? Also ich mache das jetzt, ich stoppe jetzt hier die Amtsgeschäfte, wir machen jetzt hier nicht weiter, als wäre alles normal. Solche Tendenzen gibt es, aber ich glaube, darauf zu warten, das dauert zu lange. Wichtiger ist das, was jetzt am Wochenende passiert ist. Die ersten wirklich großen Massenproteste im Land, die doch deutlich signalisieren, es gibt sehr viel Frustration, es gibt sehr viel Widerstand bei der Bevölkerung, der sich jetzt auch langsam kanalisiert und organisiert in organisierten Protest. Und da sehe ich mehr Hoffnung als jetzt darin, auf den Konsens in der Demokratischen Partei zu warten.
Vielen Dank, Herr Zimmer, für Ihre Einordnung. Danke.
Sehr gerne.
Und jetzt noch ein kleiner Nachtrag zu den Abschiebungen. Die Trump-Regierung hat sich bei den Abschiebungen von angeblichen Bandenmitgliedern nach El Salvador auf ein Gesetz von 1798 berufen. Ein Richter hat das dann gestoppt, aber jetzt hat der Supreme Court das wieder aufgehoben. Mit der Begründung, die Kläger seien in Texas inhaftiert gewesen und hätten deshalb dort und nicht in der Hauptstadt Washington D.C. klagen sollen. Und das heißt, die USA dürfen weiter mit Kriegsgesetz abschieben. Wenn euch der Weltspiegel-Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter, euren Freunden zum Beispiel, oder hinterlasst uns auch gerne ein paar Sterne. Das hilft auch anderen, unseren Podcast zu finden. Die nächste Folge von uns zu den USA gibt es wieder am Dienstag in 2 Wochen oder auch früher, wenn etwas Entscheidendes im Weißen Haus passiert. Also abonniert uns gerne, damit ihr eben keine Folge mehr verpasst. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne auch mal in den Podcast Amerika, wir müssen reden reinhören. Da sprechen Ingo Zamperoni und seine Frau, die amerikanische Journalistin Schiffer-Bourguignon, darüber, wie ihre amerikanische Familie und Freunde den Umbau der Demokratie in den USA erleben. Die Folgen von Amerika, wir müssen reden und auch alle Folgen vom Weltspiegel-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek oder auch überall, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Ich bin Janina Werner. Die Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 8. April.